Kurznachrichten.
Dr. Johannes Warwick hat ein Buch geschrieben. Wir sollen es kaufen. Westend Verlag, Stark für den Frieden. Interview im dazugehörigen Overton-Magazin mit Roberto de la Puente.
Stark für den Frieden, da wird die Bundesregierung sagen, was haben Sie denn, Herr Warwick? Genau das machen wir doch. Wir machen uns gerade stark für den Frieden. Was sehen Sie denn anders als die Bundesregierung? Oder sehen Sie es gar nicht anders?
Also erstmal schönen Dank für die Einladung, Herr de la Puente. Freut mich. Stark für den Frieden. Der Versuch in dem Buch, den ich gemacht habe, ist eigentlich eine Fundamentalkritik an der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik zu machen. Und zwar nicht aus einer pazifistischen Ecke, eine Position, die ich respektiere, die ich auch sinnvoll finde in der innenpolitischen Debatte. Aber ich selber halte mich nicht für einen Pazifist und vertrete nicht diese Position. Aber auch nicht, wie das inzwischen üblich geworden ist, aus der sozusagen militarisierten Ecke. Und der Titel Stark für den Frieden soll eigentlich anzeigen, dass man natürlich für den Frieden auch was tun muss und der einem nicht geschenkt wird. Aber ich finde, dass die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik in den vergangenen Jahren Maß und Mitte verlassen hat und wir einfach auf einem falschen Kurs sind. Und das will ich mit diesem Titel zum Ausdruck bringen. Also das ist kein freundliches Zeugnis für die aktuelle Außen- und Sicherheitspolitik, sondern das Gegenteil. Ich finde, wir sind auf einem Irrweg.
Und wir sind in einem Dossier. Natürlich muss auch Herr Warwick den Begriff Angriffskrieg verwenden. Ich stelle an dieser Stelle fest, kein Format deutschlandweit hat diesen Begriff so stark verwendet wie wir. Denn wir haben ihn nicht nur gesagt, wir haben ihn auch gesungen.
Putins pro-russischer, brutaler, aggressiver, imperialer, heimtückischer, selbsternannter, grausamer Angriffskrieg.
Es ist ein Angriffskrieg, aber ich unterscheide zwischen Schuld und Verantwortung. In diesem Sinne würde ich sagen, Schuld liegt auf russischer Seite, gar keine Frage. Und Russland war nicht gezwungen, diesen Krieg zu führen, aber es gibt trotzdem Gründe, warum Russland diesen Krieg führt. Und wenn wir Schuld und Verantwortung unterscheiden, dann würde ich sagen, ein Teil, vielleicht sogar ein großer Teil der Verantwortung für diesen Krieg liegt auch an einer falschen, einer verfehlten westlichen Politik. Das Stichwort ist NATO-Erweiterung, das Stichwort ist die nicht vorhandene Bereitschaft, auch russische Sicherheitsinteressen teilweise zu berücksichtigen. Und insofern ist das eine Gemengelage, wo ich mich überhaupt nicht schwer damit tue, Russland zu verurteilen. Ja, dieser Krieg ist verbrecherisch, es ist ein Angriffskrieg, er ist völkerrechtswidrig, aber er hat eben eine lange Geschichte. Und ich würde sagen, es war ein vermeidbarer Krieg, den wir hätten abwenden können mit einer klügeren Politik, die aber nicht gemacht worden ist.
Pfiffig, er unterscheidet zwischen Schuld und Verantwortung.
Das Dossier!
An dieser Stelle würde ich fragen und habe es in diesem Format ja auch schon oft gefragt, was hätte Russland tun sollen? Aber Roberto de la Puente kommt mir zuvor.
Ja, Russland hat in gewisser Weise doch dann dazu gezwungen, so einen Schritt zu gehen.
Also ich sage immer, Kriege brechen nicht aus, sondern Kriege werden gemacht.
Ja.
So, es ist also kein Naturereignis. Und natürlich gibt es in der Geschichte selten eine Phase, wo wir keinen Krieg sehen. Wenn wir uns die Welt angucken, die Welt ist voller Kriege, das war immer so und das wird auch vermutlich bedauerlicherweise so bleiben. Aber bei diesem Krieg ist es ein bisschen komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint. Nochmal, die Frage der NATO-Osterweiterung war Anlass, Ursache dieses Krieges, nicht eine direkte Reaktion, aber wir haben Russland gewissermaßen in seinen Sicherheitsinteressen nicht genug berücksichtigt. Und spätestens als die NATO 2008 auf dem berühmten Gipfel in Bukarest entschieden hat, dass auch die Ukraine NATO-Mitglied wird, haben wir gewissermaßen, und wir heißt jetzt die gesamte westliche Sicherheitspolitik, haben wir die roteste der roten Linien Russlands überschritten. Und das hätten wir nicht tun dürfen und vor allen Dingen hätten wir es auch nicht tun müssen. Und es gab auch, als der Krieg begonnen wurde von Russland, in der Frühphase des Krieges im Frühjahr 2022, in Istanbul, das ist inzwischen gut dokumentiert, den Versuch, diesen Krieg mit einem Kompromiss in der Frühphase noch zum Stoppen zu bringen. Aber auch dazu war der Westen nicht bereit, weil er auf Maximalpositionen bestanden hat. Und jetzt hat niemand, ich auch nicht, was gegen das Recht der freien Bündniswahl von einem Land wie der Ukraine. Das müssen die in der Tat selber wissen. Aber aus dem Recht der freien Bündniswahl heißt ja nicht, dass wir die Pflicht haben, die Ukraine aufzunehmen und diesen Fehler zu machen. Aber diesen Fehler haben wir gemacht. Und damit ist gewissermaßen das Schlamassel angefangen. Ich will aber auch nochmal sagen, dass da keine Missverständnisse entstehen. Natürlich ist mit diesem Krieg auch eine Radikalisierung in Russland einhergegangen, die einem schon sehr, sehr große Sorgen machen muss. Russland ist inzwischen eine durchmilitarisierte Gesellschaft und da gibt es nichts schön zu reden. Also Russland ist ein schwieriger Player sozusagen auf der internationalen Politik und ich will da keine Harmoniesoße drüber gießen. Aber mein Argument ist, dieser Krieg war vermeidbar und er ist provoziert worden von einer westlichen Politik und damit haben wir schwere Schuld auf uns
genommen. Und auch von mir keine Harmoniesoße. Mit Zensur etc. folgt natürlich auch Russland uns in die Dunkelheit.
Die Heimat in jeder Beziehung kriegstüchtig zu machen.
Und dunkler als kriegstüchtig kann es für mich zumindest in der Situation des Noch-Friedens nicht werden.
Im Moment reden wir über Kriegstüchtigkeit und das ist was ganz anderes. Und man sollte das nicht verwechseln, auch wenn uns eingeredet wird, dass das doch das Gleiche ist. Kriegstüchtigkeit ist was anderes als Verteidigung. Ich bin dafür, dass wir verteidigungsfähig sind, aber ich bin nicht dafür, dass wir Politik und Gesellschaft militarisieren und in einer Aufrüstungsorgie gewissermaßen Maß und Mitte verlassen. Das ist der falsche Weg. Wenn Sie sich mal die Militärinterventionen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte anschauen, von Afghanistan bis Irak, die alle mit möglicherweise guten Absichten passiert sind, die sind allesamt im Chaos geendet und man hätte es besser nicht gemacht. Das heißt, aus diesen Erfahrungen resultiert für mich eine sehr, sehr große Skepsis, auch eine sehr große Zurückhaltung aus dem Nutzen des militärischen Instrumentes gewissermaßen.
Warwick gibt vor, kein Pazifist zu sein.
Ist Ihnen der Pazifismus, ich frage so provokativ, ein Stück weit zu plump?
Zu plump nicht. Ich achte das als sozusagen politisch-moralische Grundhaltung, die ich wirklich sympathisch finde. Und nochmal, mir ist das sehr viel lieber, als in ein Kriegsgeschrei einzustimmen. Aber es ist auch ein Stück weltfremd, weil die Weltpolitik ist weder ein Amtsgericht noch eine Veranstaltung von Kuscheltieren, sondern Militär spielt eine Rolle in der internationalen Politik. Und sozusagen Pazifismus kann auch Politik unfähig machen. Und ich finde, wir sollten nicht politikunfähig sein, sondern in der schmutzigen Realität der internationalen Politik gewissermaßen mitspielen können. Aber eben mit klarer Priorisierung auf defensive Streitkräfte, die stabilisieren und nicht eskalieren. Und im Übrigen habe ich gerade vergessen zu erwähnen, sozusagen die zweite Säule einer Sicherheitspolitik, wenn man schon Militär hat, sind ja auch Themen wie zum Beispiel Rüstungskontrolle oder vertrauensbildende Maßnahmen und solche Dinge. Und all das ist vollkommen aus dem Blick geraten. Wir leisten uns eine Diskussion, wo wir eindimensional in Aufrüstung denken und überhaupt nicht mehr diese klassischen wichtigen Kategorien wie Rüstungskontrolle, vertrauensbildende Maßnahmen, Transparenz und solche Sachen. Eigentlich alles Dinge, die den Kalten Krieg nicht haben heiß werden lassen. Mhm. Übrigens, da redet keine Sau mehr drüber und das finde ich genauso falsch.
Ich will nochmal zum Pazifismus zurück. Sehen Sie das ein Stück weit als regulativ in der Gesellschaft? Sie sagen, es ist Weltfremdheit. Ich verstehe schon, was Sie meinen. Das ist gar keine Frage. Es gibt Leute, die wollen die Bundeswehr abschaffen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, wir brauchen keine Polizei. Mhm. Darüber kann man eigentlich gar nicht streiten, aber man kann es natürlich fordern. Mhm. Ist das ein Regulativ, um die Radikalen auf der einen Seite durch einen gewissen liebevollen Radikalismus in dem Fall auszugleichen, eine Mitte, eine Synthese sozusagen einzugeben?
Okay, das wäre dann fast schon ein dialektisches Prinzip.
Das ist immer fast bei Hegel, ne?
Hegel, gar nicht uninteressant, muss man sagen. Insofern sollte das einen Raum in der Debatte haben, aber ich finde, nicht alles, was Raum in der Debatte haben soll, ist auch gleich schon vernünftig. Ne? Insofern bin ich dafür, dass diese Positionen natürlich geäußert werden und einen Raum in der Debatte haben, aber eben nicht aus meiner Vorstellung handlungsleitend sind, sondern ich bin für Maß und Mitte, auch in diesen Fragen. Und mit Pazifismus hat man genauso wenig Maß und Mitte wie mit dem Gegenteil, nämlich Militarismus, also irgendwas dazwischen sozusagen. Ich nenne das immer eine ethisch verantwortbare Realpolitik. Das wäre mein Ansatz für eine gute, eine rationale Sicherheitspolitik.
Warwick gesteht der Furcht des Westens vor den Russen einen rationalen Kern zu.
Der rationale Kern ist der Vertrauensbruch, den Russland begangen hat, indem es noch gewissermaßen am Vorabend des Krieges am 24. Februar gesagt hat, das ist doch nur ein Manöver, wir wollen niemanden angreifen und niemand stellt das in Frage. Das heißt, da ist sehr, sehr viel Vertrauen verspielt worden. Und jetzt ist durch dieses verspielte Vertrauen gewissermaßen eine Überreaktion, hat eine Überreaktion eingesetzt. Und ich glaube, dass das tatsächlich alarmistisch ist und auf keiner rationalen Bedrohungswahrnehmung passiert. Weil Sie haben es völlig zu Recht gesagt, ein Russland, das in der Ukraine seit 4 Jahren gewissermaßen Schwierigkeiten hat, seine militärischen Ziele zu erreichen, gleichzeitig zu unterstellen, es würde morgen das Baltikum angreifen, dann nach Polen weiterziehen und übermorgen am Brandenburger Tor stehen, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Und es passt überhaupt auch nicht zusammen, wenn man sich mal die militärischen Machtgleichgewichte anschaut. Russland, ich hatte Russland als militarisierten Staat bezeichnet, da stehe ich auch zu, das kann man, glaube ich, nicht anders sagen, aber trotzdem ist dieses militarisierte Russland natürlich sehr viel schwächer als die NATO und auch sehr viel schwächer als die EU-Staaten. Also selbst wenn man die Amerikaner rauslässt, ist die EU immer noch Russland haushoch militärisch überlegen. Und warum das so gezeichnet wird, das Bild, das war Ihre Frage. Ich glaube, das ist zu einem Gutteil PR für die Erhöhung der Rüstungshaushalte. Das heißt, die Rüstungslobby jubiliert, wenn Sie sich mal den Aktienkurs von Rheinmetall angucken, der hat sich verhundertfacht. Wenn Sie vorm Krieg Rheinmetall-Aktien gekauft hätten, selbst in kleiner Stückzahl, dann wären Sie jetzt ein gemachter Mann gewesen. Das heißt, es gibt auch Profiteure von diesem Krieg.
Hätten Sie mir mal früher sagen müssen.
Ich hätte es trotzdem nicht gemacht, auch wenn man das gewusst hätte. Aber ja. Das heißt, es gibt Profiteure von diesem Krieg. Und damit will ich nicht unterstellen, dass jetzt Rheinmetall die Politik der Bundesregierung diktiert. So einfach ist es nicht in der Politik. Aber es gibt auch Profiteure in diesem Krieg.
Kriege haben Profiteure? Das ist ja Bolschewismus!
Es läuft alles darauf hinaus, dass eines Tages eine politische Lösung gefunden wird, die wir schon vor 2 oder 3 Jahren hätten haben können. Und wenn das stimmt, muss ja nicht stimmen, aber wenn diese These stimmt, dann setzt unsere Strategie auf ein Verheizen der Ukraine. Ich sage das so deutlich, wir verheizen die Ukraine und es wird eine politische Lösung geben, irgendwann, die Kompromisse erfordert auf Seiten der Ukraine, die sehr, sehr schmerzlich sind, die aber sozusagen aus meiner Sicht alternativlos sind und die man schon hätte lange haben können. Insofern ist unsere Strategie im Moment nicht nur keine Strategie, sondern auch verantwortungslos. Ich finde auch verantwortungslos gegenüber der Ukraine. Und ich wundere mich immer darüber, dass diejenigen, die immer mehr Waffenlieferung fordern, als Freundinnen und Freunde der Ukraine gelten. Ich würde mich auch als Freund der Ukraine bezeichnen und habe ein anderes politisches Konzept sozusagen von diesem Ende des Krieges, was vermutlich für die Ukraine, glaube ich, ich will nicht so arrogant von der Seitenlinie sagen, besser, das muss die Ukraine selber wissen, aber sie hört, glaube ich, im Moment auch auf falsche Freunde im Westen und eine vollkommen verfahrene Situation.
Verfahrene Situation, das Verdikt teile ich. Johannes Warwick zum neuen Buch, Stark für den Frieden.
Das Dossier. Aber diese Hybris, dass man meint, in der Außen- und Sicherheitspolitik moralische Kategorien über jede realpolitische Vernunft zu stellen, das ist ja das, was passiert ist in den vergangenen Jahren. Das ist schädlich. Und das sollte man auch benennen. Und da muss man jetzt nicht Leute beschimpfen oder irgendwie wiederum dann mit einer Moralkeule umgekehrt kommen, sondern ich finde, man kann versuchen, das ein bisschen nüchterner alles zu betrachten. Und nüchtern heißt ja im Übrigen überhaupt nicht gleichgültig. Mir ist auch nicht gleichgültig, dass in der Ukraine Menschen sterben und verheizt werden und russische Soldaten fallen. Ist mir alles nicht gleichgültig. Ich möchte, dass dieser Krieg aufhört. Und ich glaube, dass wir ein anderes politisches Verständnis beim Blick auf diesen Krieg brauchen, damit er tatsächlich auch aufhören kann. Das heißt, man braucht jetzt einen Interessenausgleich mit Russland und dafür muss man auch mit Russland reden. Ich meine, wir reden ja nicht mal mit Russland. Kanzler Merz hat nicht einmal mit Putin gesprochen, seit er im Amt ist. Das ist doch eine sozusagen sträfliche Vernachlässigung der Amtspflichten, dass man das den Amerikanern überlässt und dann gleichzeitig jeden Versuch, der aus den USA kommt, versucht zu spoilern und zu verwässern und dann zu keiner Lösung kommt. Also ein komplettes Desaster, was wir in der Ukraine anrichten.
Wenn Sie sicherheitspolitischer Berater wären der Bundesregierung, was wären denn die 3 wichtigsten Maßnahmen, die Sie jetzt ergreifen würden?
Also die erste wäre, dass man sich denen in den USA anschließt, die für einen Interessenausgleich mit Russland werben und versuchen, den in die Wege zu leiten. Da hat man Entscheidungsmöglichkeiten. Man kann das so oder so machen, wir machen es falsch. Also eine Kurskorrektur in der Ukraine-Frage. Das zweite wäre, diesen militarisierten Diskurs zu verlassen und das militärische Instrument wieder zurechtzurücken, gewissermaßen in Richtung Verteidigungsfähigkeit und weg von diesem Begriff der Kriegstüchtigkeit. Und das Dritte wäre wahrscheinlich, dass man sozusagen eine Repriorisierung, hört sich jetzt kompliziert an, in der Politik vornimmt. Ich meine, wenn wir uns mal die wahren sicherheitspolitischen Probleme anschauen, natürlich ist es ein Problem, wenn ein Staat einen anderen überfällt. Kriegsverhinderung ist die wichtigste Aufgabe in der Sicherheitspolitik. Aber wenn wir mal eine Prioritätenliste der Herausforderungen in der internationalen Politik machen, dann fällt mir nicht in erster Linie Krieg ein, sondern dann fällen mir Dinge ein wie Umweltgefährdungen, wie Wohlstandsgefälle in dieser Welt, wie humanitäre Katastrophen an allen Ecken und Enden dieser Welt. Und wir sollten die sicherheitspolitischen Probleme in diesem Sinne mit einer neuen Prioritätenfolge versehen, weg von militärischen Fragen hin zu anderen Fragen, die sicherheitspolitische Aufmerksamkeit erfordern. Das wären drei Beispiele für eine Veränderung, die ich jeder deutschen Regierung empfehlen würde.
Warwick doziert zur Strategie.
Kernelement von Strategie ist, eine Balance zwischen Zielen und Mitteln hinzubekommen. Und da muss man eben nüchtern feststellen, dass man manche Ziele nicht mit den gegebenen Mitteln erreichen kann oder nicht zu einem vertretbaren Preis erreichen kann. Und ein wichtiges Parameter, finde ich, in dieser Ziel-Mittel-Relation, also letztlich in strategischem Denken, sind nationale Interessen. Und die sind so ein bisschen in dieser moralinsauren Debatte untergegangen, weil man, wenn man auf Interessen hinweist, als kaltherzig, vielleicht sogar als zynisch gilt, nichts davon ist richtig, finde ich. Die Orientierung auf eigene Interessen beugt der Überdehnung der eigenen Kräfte vor, hat einen klaren Kompass sozusagen, kann auch wirklich zu konkreten Handlungen in der Politik besser beitragen als dieses ständige Gerede über Werte, die wichtig sind. Werte und Interessen sind insofern auch kein Widerspruch. Natürlich bin ich nicht für eine zügellose Interessenpolitik, die kaltherzig ist. Das muss schon ein ethisches Fundament haben, keine Frage. Aber es sollte die Möglichkeiten betrachten. Und wenn wir Ziele und Mittel nicht in Einklang bringen, dann schaden wir unseren eigenen Interessen. Und das ist, glaube ich, passiert in den vergangenen Jahren.
Er stellt den Richtigen die richtige Frage.
Was haben denn diejenigen erreicht, die jetzt 4 Jahre uns falsche Politik verkaufen wollten? Sie haben eigentlich nichts erreicht, außer dass die Dinge immer schlechter geworden sind.
Sieht der Optimismus.
Aber wenn ich mir die Lage nüchtern angucke, die Sache ist vergurkt. Es läuft aus dem Ruder, da kommt nichts Gutes mehr bei raus. Der Zeitpunkt, wo man noch gestaltungsfähig war, der ist lange überschritten. Und insofern ist für mich nicht die richtige Frage Optimist oder Pessimist. Das ist auch keine wirklich politische Kategorie, sondern die Frage ist für mich Gestaltungsfähigkeit. Hat man noch Gestaltungsfähigkeit? Und die verlieren wir bei diesem Thema zunehmend. Und wir rennen gewissermaßen in die falsche Richtung.
Wenn Sie sagen, wir, meinen Sie die Europäer, die Deutschen?
In erster Linie meine ich jetzt die Deutschen, also meine sozusagen politischen Raum, die deutsche Regierung. In Europa sieht das Bild etwas differenzierter aus. Es gibt ja auch keine EU-Position mehr in diesen Fragen. Die Position etwa zwischen Ungarn und Frankreich ist so meilenweit auseinander wie die zwischen Spanien und Irland in anderen Fragen. Also es gibt da keine gemeinsame europäische Linie. Auch ein Ergebnis dieser Politik, dass man sozusagen da keine Möglichkeit gefunden hat, eine wirklich europäische Politik zu machen.
Aber die EU-Kommission scheint mir schon auf Kurs zu sein. Ich sag so, ich meine, sie erlassen ja auch EU-Sanktionen gegen, wie soll ich sagen, lästige Zeitgenossen.
Das ist leider wahr. Die EU-Kommission ist da ganz vorne mit dabei bei dieser Militarisierung, bei dieser Kriegstüchtigkeit, auch im Übrigen bei der Einschränkung von Meinungsfreiheit. Mhm. Keine gute Entwicklung, aber ich habe schon den Eindruck, dass in etlichen Mitgliedstaaten das auch sehr kritisch gesehen wird und die EU nicht gestärkt aus diesen Vorgängen hervorgeht, sondern dass eigentlich ein Spaltungsthema ist und wir brauchen jetzt wieder irgendwas, was die Europäer gewissermaßen einigt. Und ich meine, sich mal die Kurzlebigkeit von Diskursen angucken. Bis vor ein paar Jahren war der Green Deal sozusagen das, was die Europäer zusammenhalten sollte. Wer redet heute noch darüber? Keine Sau. Ich käme mir doch auf Deutsch gesagt verarscht vor, als junger Mensch, wo man mir jahrelang sagt, die oberste Priorität ist Klimawandel und das ist jetzt völlig weg und keiner redet mehr darüber und wir machen einen neuen Green Deal, aber eben einen olivgrünen Green Deal sozusagen. Das passt alles nicht so recht zusammen.
Vergurkt ist vielleicht kein politischer, aber dennoch ein in der Sache richtiger Begriff und es weniger nüchtern zu betrachten, vielleicht auch keine Lösung. Johannes Warwick zum neuen Buch. Das Dossier. Wollen wir mit einer guten Nachricht beginnen? Es gibt weniger Hetze auf dieser Welt. Die Deutsche Welle stellt ihr griechischsprachiges Programm ein. Folge von Sparanstrengungen. Es berichtet die Tagesschau, der ich Ähnliches wünsche. Zur Deutschen Welle schreibt die Tagesschau, ihr Auftrag ist es, ein realistisches Bild Deutschland zu vermitteln. Den internationalen Dialog zu fördern und demokratische Werte zu stärken.
Aber eins hast du vergessen, meine Hand ist keine Faust.
Lern mit Schlager Udo Jürgens, wenn das schon frühst so losgeht. Diese Lacherei, mein Zwerchfell. Unser Kollege Jürgen Eger merkt an, wir sind nicht wieder da, wo wir mal waren, sondern 1000 Kilometer weiter östlich. Zum offenen Brief von Michael von der Schulenburg, unser Hörer, Triple Delta voranstellend, die herrschende Meinung ist immer die Meinung der Herrschenden. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Russland sozialistisch, nach dem Zweiten Weltkrieg Mittel- und Osteuropa. Dann gab es 40 Jahre Frieden in Europa. Kaum waren die sozialistischen Staaten weg, gab es wieder Krieg. Mal darüber nachgedacht? Star Trek beginnt ja nach dem Dritten Weltkrieg, nachdem die Menschheit das Profitstreben abgeschafft hat. Gene Roddenberry wusste wohl warum. Um der Zensur aus dem Weg zu gehen, fallen nirgendwo die Worte Sozialismus oder Kommunismus. Ich hab noch einen. Zum Glück haben wir ja heute keine Zensur mehr. Was für ein Tag. Und ich hab noch einen. Bill Gates gesteht Affären mit zwei Russinnen, zwei Aggressorinnen. Dann fängt er sich einen Zwitscher ein, lässt sich von Bill Gates Antibiotika verschaffen und schmiert das seiner Frau heimlich in den Tee. Leute, dieser Unfug, mir tut alles weh vom Lachen. Ich schule um zum Trauerredner. Aber zuvor freuen wir uns erstmal. In Göttingen ist erstmals ein öffentlicher Muezzinruf erklungen. Oberbürgermeisterin Breustedt sprach von einem bewegenden Augenblick. Allah, haben wir in der kleinen Audiodatei schon lange, immer am Freitag. Ich grüße Köln. Susanne Witt-Stahl, ruppige Journalistin bei der Tageszeitung Junge Welt, zeigt uns ein Bild der Linken. Solidarität mit der Ukraine zeigen in dieser Woche. Veranstaltungen Chemnitz, Dresden, Leipzig, Zwickau, überschrieben mit Slava Ukraini, stellt dem gegenüber ein schwarz-weiß Bild aus den 40er Jahren. Ukrainer empfangen die Deutsche, überschrieben mit Slava Hitlerowi, Slava Ukraini. Und ganz deutlich, ganz groß oben drüber, Heil. Ja, Slava Ukraine heißt im Prinzip nichts anderes wie Heil. Gab es vor fast 10 Jahren auch einmal einen Bericht beim MDR drüber. Schon hier und da relativierend, aber im Grunde genommen. Also die Linken rufen Heil. Gleich ist auch die Woche am Brandenburger Tor für Russia Today berichtet. Wladislav Sankin, organisierend vom Ukraine-Verein Vice, Kai Wegner, CDU vor Ort. Viel Anti-Putin. Gebrüllt wurde Ruhm den ukrainischen Streitkräften, Taurus jetzt. Marschiert wurde unter den Linden. Kai Wegner hatte den Tennisschläger, so Sankin, nicht dabei. Vergaß sich aber mit dem Satz, das Schicksal der Ukraine ist unser Schicksal. Putin wurde Diktator genannt. Botschafter Makiyev vor Ort. Deutschland als wichtigsten Unterstützer der Ukraine preisend. Fuck Russia erklang. Im Zentrum der Hauptstadt des Landes, welches 27 Millionen Sowjetmenschen abschlachtete. Und auch die Grünen. Omid Nuripur. Er brachte alle zusammen. Iran, China, Nordkorea. Wir die Guten, umgeben von den Bösen. Christoph Bautz von Kampakt nannte sich progressiver Linker oder Antifaschist. 6.000 bis 7.000 Aktivisten waren vor Ort, viele junge Menschen. Deutsche schätzt Sankin vielleicht auf 10-15%. Aus seinem Fazit 2 Sätze, dass Deutschland sein Schicksal mit diesem korrupten und von Extremismus geleiteten Regime verbindet, ist unmoralisch und geschichtsvergessen. Satz 2, das berühmte tschechowsche Gewehr hängt an der Wand. Spätestens seit gestern ist es gut für alle sichtbar. An die, die sich hier progressive Linke oder antifaschistisch wähnen. Was ihr brüllt, ist halt... Das stört mich ja nicht mal. Ist ja Meinungsfreiheit. Aber euer Heil auf die miefige AfD zu projizieren, ist einfach nur feige. Dann reißt doch eure Nazi-Arme hoch und brüllt es laut, euer Heil. Sicher bin ich mir, meine Verachtung für eure Feigheit wird euch nicht stören. Bloomberg berichtet von einer neuen russischen Tankerstrategie, Atomwaffen für die Ukraine. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB mutmaßt seitens Englands und Frankreich. Auch hier berichtet Bloomberg. Köln hatten wir schon, Verwaltungsgericht. Der Verfassungsschutz darf die AfD vorerst nicht als gesichert rechtsextrem einstufen. Da wird's ja noch schwerer mit dem Halb. Der indische Premier ist in Israel. Benjamin Netanyahu labert von einer Allianz, die den Nahen Osten neu gestalten wolle. Die EU-Kommission fordert von der Ukraine die Reparatur der Druzhba-Pipeline. Wieder Attacken der ukrainischen Armee gegen Belgorod. Nächstes Dreiertreffen Ukraine-Russland-USA-Abu Dhabi. Polens Außenminister ruft zur Vorbereitung auf einen groß angelegten Konflikt auf. Er meint, er würde so groß werden wie der unserer Groß- und Urgroßväter.
Die Panzertruppen.
Nein, liebe Svetlana, ich befürchte, wir sind in die Zeit eingetreten, in der auch andere, effektivere Waffengattungen dem Test zugeführt werden. Am 27. Februar 2026 meine ich das hier in der kleinen Audiodatei. In Baden-Württemberg wird ja gewählt.
Wir müssen das Virus ausrotten.
In Stuttgart baut man ja Bahnhof. Stuttgart 21 hieß er. Jetzt berichtet die Esslinger Zeitung von möglichem Termin 2029. Vielleicht wird's aber auch Stuttgart 31, 41, 51. Auf jeden Fall zur Wahl antritt als Spitzenkandidat der CDU Manuel Hagel. Die Grünen haben ein altes Video rausgesucht. Hab's auch im Original. Aber mal so, da sagt er doch, blutjung vor fast 10 Jahren. Ich war vor wenigen Wochen in einer Realschule bei uns im Wahlkreis. Eine Klasse, 80% Mädchen. Mädchen, Backfische, sage ich. Also, da gibt es für 29-jährige Abgeordnete schlimmere Termine als diesen. Und dann begann, und ich habe es nie vergessen, die erste Frage. Sie hieß Eva. Braune Haare, rehbraune Augen. Mit meiner Freundin schaue ich ja ab und an gerne mal einen Tatort und aus Stuttgart kommt ja der Kommissar mit der großen langen Nase. Wenn wir die Stadt sehen, sagen wir immer, so eine Art Running Gag, da fahren wir nicht mehr hin. Sagen wir aber mittlerweile bei allen anderen Städten auch. Tagesschau berichtet Kommunalpolitik, zu viele Rathäuser würden in Männerhand liegen. Und es gibt eine Leitlinie, nun auch in Deutschland empfohlen, 6 Monate stillen. Ein Sicherheitsabkommen mit Österreich ist fixiert und ganz sicher fühlt sich Kim Jong-un. Er erklärt, das Ziel der nuklearen Abschreckung ist erfolgreich erreicht. Danach all dem Wahnsinn, sein Spruch für uns heute: Wenn das Volk der Stimme der Partei Gehör schenkt, soll die Partei seiner Stimme zuhören.
Deutsche Bäge, 2013, 4월 4일, Pyongyang.
Der Erzähler fährt heute nach Polen. Mal gucken, ob man im Supermarkt schon angereichertes Uran kaufen kann. Wetter soll ja heute schön bleiben. Die nächsten Tage Sonne, Wolken. Im Norden ab und an etwas Regen. Tendenziell etwas kühler.
Marcello, herzlichen Dank. Ich wünsche einen schönen Wochenende.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.